Ja, Hare Krishna, ich danke euch sehr, dass wir heute Abend so zusammenkommen und chanten. Ich weiß nicht, ob ihr spürt, wenn man sich wirklich einlassen kann auf das Chanten und mit dem Geist so einfach in die Klangschwingung hineinkommt, die Klangschwingung von Krishnas heiligen Namen und sich von der Klangschwingung tragen lässt, dann kann man eigentlich in sehr, wie soll ich mich ausdrücken, verhältnismäßig kurzer Zeit wirklich eine tiefe Gotteserfahrung machen. Es kommt einfach darauf an, dass es einem gelingt, diesen Geist, der wie ein Rhesusaffe hin und her springt und immer wieder Dinge annimmt und andere Dinge ablehnt aus dieser Welt, dass wir diesen flackerhaften Geist in den Strom der heiligen Namen hineinbekommen und ihn da auch lassen. Dann kann der heilige Name schon nach relativ kurzer Zeit sehr Erstaunliches im Herzen offenbaren. Ich bin ja jetzt oft öfters in Amerika und dort gibt es schon seit vielen Jahren eine ständig größer werdende Yoga-Bewegung. Und dort ist etwas, ist jetzt innerhalb der Yoga-Bewegung eine Bewegung des Chantens entstanden. Das hat angefangen mit Schülern von dem mystischen Yogi Neem Karoli Baba, also Krishna Das, Yam Das, Jai Uttal und so weiter. Und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Wenn Krishna Das dort singt, dann kommen manchmal bis zu 7000 Leute zusammen. Das ist richtig bekannt geworden. Krishna Das ist ein persönlicher Freund von mir geworden und besucht mich vor Gurpunim, dass wir ein paar Tage in the forests of Germany verbringen, in den Wäldern von Deutschland verbringen. Und es ist sehr schön zu sehen, wie es richtig Bücher da gibt. The Yoga of Chanting, das Yoga des Chantens, wo wirklich die Menschen eine spirituelle Erfahrung im Singen der heiligen Namen suchen. Ich habe ein paar dieser Konzerte besucht damals, als ich da war. Die finden meistens in Kirchen statt. Das ist interessant, die Kirche öffnete ihre Tore dafür und ich habe da ein Konzert gegeben in New York, wo 2000 Leute kamen in einer Kirche. Zuerst war ich ein bisschen, weil ich das so von Deutschland gewöhnt, dass die Kirchen so ein bisschen, sagen wir mal, um es höflich auszudrücken, so ein bisschen für sich sind, nicht? Also, aber dann war hinter mir ein riesen Teppich gemacht worden von der Kirche. Es ist so schön, stand da drauf. It is so nice when brothers and sisters come together and sing in harmony. Es ist so schön, wenn Brüder und Schwestern zusammenkommen und gemeinsam in Harmonie singen. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass das so um sich greift und dass auf diese Weise vielleicht sogar auch durch den heiligen Namen die Grenzen unter den Menschen ein bisschen aufgelöst werden. Das ist mein großer Wunsch. Und wenn jetzt die deutschen Devotees und sagen wir mal die deutsche Öffentlichkeit ein bisschen von ihrer Steifheit verliert, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch sehr, sehr gerne in dem Chanten Zuflucht suchen wird. Also wir haben jetzt gerade in Goloka Dham eine CD aufgenommen. Wie nennt sie, glaube ich, das Yoga das Yoga des heiligen Namens. Und versprechen uns von der CD, dass sie viele vielleicht in der jetzt langsam aufwachenden deutschen Szene ein gewisses Interesse für das Chanten der Heiligen Namen erweckt. Ja, als ich in Indien war, davon möchte ich euch gerne erzählen, habe ich einen Menschen getroffen, der mich beeindruckt hat. Er ist ein Freund von Radhanath, von einem Freund, und heißt Ramesh Baba. Ramesh Baba lebt auf einem der Hügel in Varshana und singt auch von morgens bis abends den Heiligen Namen eigentlich. Man hört das immer von dem Hügel rüber schallen. Und Ramesh Baba liebt überaus Vrindavan. Er reist durch Vrindavan hindurch. Inzwischen ist er sehr bekannt. Es kommen also immer 8000 Leute mit ihm. Für 40 Tage besuchen die verschiedenen heiligen Orte und singen einfach die heiligen Namen des Herrn dort. Also ganz, ganz toll machen die das. Als Ramesh Baba noch nicht so berühmt war, lebte er einfach auf diesem Hügel. Und mein Freund Radhanath lebte mit ihm zusammen. Zu der Zeit, das war vor ungefähr 30 Jahren, wovon ich euch jetzt erzähle, gab es da noch Tiger. Und besonders ein Tiger war in der Gegend bekannt geworden, weil er zuerst Vieh gerissen hatte und dann auch einen Menschen angegriffen hatte. Und ihr wisst, wenn Tiger einmal Menschenblut trinken, dann kann man ihnen nicht mehr über den Weg trauen. Nicht? Dann wollen sie mehr davon haben, weil sie das, also ich habe gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ich habe gehört, sie empfinden es als sehr süß und köstlich. Hare Krishna. Ich weiß nicht, wie der Mensch darauf kommt, den Tiger zu interpretieren, was da in seinen Geschmacksnerven vor sich geht, aber so sagt man jedenfalls. Nun, eines Abends, Ramesh Baba und Radhanath Maharaj lagen so draußen unter dem klaren Sternhimmel, hörten sie das Brüllen des Tigers in der Nähe. Wow. Radhanath musste unbedingt zu dem Zeitpunkt die kleine Toilette erledigen und hat sich jetzt also überlegt, mein Gott, wenn ich da jetzt draußen gehe und ich trete dem Tiger auf den Schwanz, dann gibt es also eine üble Konfrontation. Und er war also richtig, ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ihm bangte ums Herz. Ne? So, er rüttelte dann den Ramesh Baba wach und sagte, Baba, der Tiger, ja, ich weiß, sagte Ramesh Baba, aber no problem. Wieso no problem, sagte Radhanath Maharaj. Ja, sagte Ramesh Baba und zeigte ihm so einen kleinen Stock, den er neben sich liegen hatte. Ich habe einen Stock. Ramesh Baba sagte, Radhanath Maharaj sagte, was willst du mit so einem kleinen Stock, wenn der Tiger angreift? Der wird dir nichts nützen. Doch. Mit dem kleinen Stock zeige ich Krishna, dass ich bereit bin, meinen Teil zu tun. Jetzt muss er seinen Teil tun. Jetzt muss er seinen Teil tun. Versteht ihr? Der Mensch sollte seinen kleinen Teil tun, so sagte Ramesh Baba. Den großen Teil, den überwiegenden großen Teil, das was wichtig ist, das macht Krishna. Wir sollen unseren kleinen Stock haben. Hast du deinen kleinen Stock, Gauranga Maharaj? Gute Felix, hast du deinen kleinen Stock bereit? Ne? Hast du, mit anderen Worten, hast du deinen Teil gemacht im Leben? Ne? Das ist, was der Ramesh Baba durch diesen kleinen Stock angab. Ne? Und, yes, und den habe ich eben getroffen. Und wir haben einen Tag, wir haben einen Abend zusammen gesungen und getanzt in einem mit all diesen super nice Devotees. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe gefragt, so, was geht in dir vor? Wie empfindest du dein Leben? Was bewegt dich? Und er sagte, weißt du, Satchinandan Swami, ich bin höchst unqualifiziert, aber es gibt einen Wunsch, den ich habe. Ich möchte gerne die Welt vergessen. Und während er das sagte, er ist ein sehr, sagen wir mal, authentischer Devotee, ein Devotee, der wirklich nicht etwas aus einer Show macht, sondern richtig, der das im Herzen hat. Während er so sprach über sein Projekt, die Welt zu vergessen, wurde auch mir klar, dass spirituelles Leben eigentlich bedeutet, ich will mal sagen, in erster Linie sich an Krishna und an die spirituelle Welt zu erinnern und sich darüber bewusst zu werden und dann die Welt zu vergessen. Die Welt ist nicht so wichtig. Die Welt, die wir wahrnehmen durch unsere Sinne, die Augen, die Ohren, die Nase, die Geschmacksnerven oder Geschmacksnerven-Sinne, ist eigentlich eine Illusion, eine Täuschung. Etwas, was im Bhagavatam als ein Vorhang vor der eigentlichen Wirklichkeit beschrieben wird. Hinter einem Vorhang ist immer die Wirklichkeit. Der Vorhang bedeckt die Wirklichkeit und macht es, dass wir sie nicht sehen können. So ist auch die Welt mit ihren vielfachen Sinneneindrücken ein Vorhang vor der eigentlichen Wirklichkeit. Ist nicht die wirkliche Wirklichkeit. Und das Ziel des spirituellen Lebens ist es halt, dass der Vorhang sich öffnet. In dem Sinne, wenn du zu einem Theaterstück gehst, wo du sehen möchtest, was hinter dem Vorhang geschieht, dann sagen wir mal, dann willst du auch den Vorhang vergessen. Wenn der Vorhang aufgeht, da guckst du nicht die ganze Zeit nach links, wenn das Theaterstück da so läuft, oder nach rechts, wenn das Theaterstück dort läuft, sondern du schaust nach geradeaus. Ne? Und wenn der Vorhang noch zu ist, dann studierst du nur für kurze Zeit die Fabrik des Vorhanges. In deinem Herzen wird der Wunsch größer, dann fängt das endlich an. Das Wirkliche, weswegen ich hierher gekommen bin. Ne? So, diese Welt ist ein Vorhang mit seinen Ereignissen, den Dingen, an denen wir anhaften, die Dinge, über die wir uns schrecklich aufregen, die Dinge, die wir ganz heiß in unserem Herzen begehren, um die wir zittern und beben, wenn sie nicht geschehen. All das ist sehr, sehr kurz und sehr unbedeutend. Und der Devotee will sich also im Geiste mehr und mehr vertiefen in die spirituelle Wirklichkeit. Und eines dieser Devotees, der uns das lehrt, ist Kandavasi Mukunda. Mukunda ist der Name und Kandavasi heißt er, der in Kanda wohnt, der Stadt Kandavasi. Goranataraj wäre in dieser Sprache Hannovervasi Goranataraj. Ne? Wir würden ihn identifizieren anhand seines Wohnortes, wo er wohnt. Oder ich wär Abenteuervasi Satchinandana. Ne? Vasi heißt der wohnt und dann tut man eben den Wohnort davor. Mukunda hatte einen Sohn, namens Raghunandan. Raghunandan war sehr, sehr vertieft in die Verehrung von Krishna. Raghunandan verehrte Krishna so gut, dass Krishna auf dem Altar, oft vom Altar herunterkam und die Speise akzeptierte, die Raghunandan ihm opferte und das aß. Einmal fragte Chaitanya Mahaprabhu Mukunda, der der Vater von diesem kleinen Heiligen war, Mukunda, wer ist der Vater und wer ist der Sohn? Bist du der Vater von Raghunandan und ist Raghunandan dein Sohn? Oder ist Raghunandan dein Vater und du bist der Sohn von Raghunandan? Mukunda überlegte für kurze Zeit und sagte dann, also die Leute sagen, Raghunandan sei mein Sohn und ich bin sein Vater, aber es ist andersherum. Raghunandan ist der Vater, denn er ist reifer im Krishna-Bewusstsein. Er hat mir Leben gegeben. Er hat mich somit zur Welt gebracht, indem er mir gezeigt hat, was Krishna ist, was Krishna-Bewusstsein ist. Als Lord Chaitanya hörte, wie der Vater seinen Sohn als höhergestellt ansah als sich selber und ihn somit, war er sehr begeistert und hat ihn umarmt. Worum es mir bei dieser Darstellung geht, ist zu zeigen, diesen Paradigmawechsel zu zeigen. Spirituelles Leben ist die Wirklichkeit. Und auf spirituelles Leben sollte der erste Nachdruck im Leben gelegt werden. Materielles Leben ist der Schatten und ist nicht so wichtig wie die Substanz. Ne? Nun, Mukunda, das habe ich heute gefunden, als ich in Gorinatharas wirklich toller Bibliothek ein bisschen mich orientiert habe. Mukunda nun wurde einmal von Lord Chaitanya Mahaprabhu sehr gelobt und ich möchte euch das gerne vorlesen. Bitte hört genau, sagt Chaitanya Mahaprabhu, über Mukundas Liebe zu Gott. Diese Liebe ist sehr tief und sehr rein und lässt sich eigentlich nur mit purem Gold vergleichen. Nur so kann man diese Liebe ein bisschen verstehen. Man muss sie mit purem Gold vergleichen. Wenn man von außen schaut, könnte man meinen, Mukunda sei der Doktor des Königs. Aber wenn man genauer hinschaut, ist Mukunda nur nach außen hin ein Doktor. In Wirklichkeit ist er ein Geliebter Gottes. Wer kann seine Liebe verstehen? Nee. Gauranatharaj ist ein Geliebter Gottes. Nee. Wer kann seine Liebe verstehen? So um jetzt hast du jemals versucht, die Liebe eines anderen Menschen zu verstehen? Stellen wir uns mal vor, was ich will die Liebe eines anderen Menschen verstehen. Dann würde ich wahrscheinlich ihn beobachten und versuchen, irgendwelche Tätigkeiten zu sehen oder zu bezeugen, in denen die Liebe sich ausdrückt. Denn Liebe ist etwas Inneres, was im Herzen ist und was man nicht sehen kann. Was ich aber sehen kann, ist der Ausdruck der Liebe, der nach außen da ist. Wenn zum Beispiel ein junger Mann einer Frau 1000 Rosen, so schön wie diese hier, vor die Tür legt, dann kann ich verstehen, wird er trägt Liebe in seinem Herzen zu dieser jungen Frau. An dem äußeren Ausdruck der Liebe kann ich versuchen, das Ausmaß der Liebe zu verstehen. So, Chaitanya Mahaprabhu hat jetzt gesagt, Mukunda ist ein Geliebter Gottes. Wer kann seine Liebe zu verstehen? Aber ich will trotzdem etwas darüber sagen. Er wird jetzt also euch, wir werden jetzt hören von Chaitanya Mahaprabhu, eine außergewöhnliche, verrückte Tat von Mukunda. Eine liebesverrückte Tat. Eines Tages saß Mukunda, der Arzt des Königs, vor seinem König und besprach mit ihm eine gewisse Behandlungsmethode. Der König saß auf einer hohen Plattform und Mukunda saß so ein bisschen davor. Vielleicht so, der König saß vielleicht dort und Mukunda auf seinem Thron. Stellen wir uns mal vor, dort steht ein Thron und Mukunda saß ein bisschen davor. Und er besprach eine Medizin. Nun, als der König und Mukunda so im Gespräch vertieft waren, wurde es ein bisschen heiß, die Sonne schien, und eines der Diener des Königs brachte ein Faunfederfächer und hielt ihn so ein bisschen, um dem König Schatten zu spenden. Stellt euch vor, Mukunda sieht den König und sieht den Diener, der ein bisschen entfernt mit dem Faunfederfächer steht. Habt ihr schon mal, das ist ein kleiner Faunfederfächer. Es gibt die aber in allen Größen, darunter auch ja, wirklich groß. So, jetzt hört zu, was passiert. Als Mukunda den Faunfederfächer sah, wurde er plötzlich von ekstatischer Liebe zu Gott überwältigt und fiel von der höheren Ebene herunter und stürzte auf den Boden. Hare Krishna! Also er fiel herunter, schön dich zu sehen, herzlich willkommen. Er fiel herunter von der hohen Ebene und stürzte auf den Boden. Kann euch irgendjemand vorstellen, was in Mukundas Herz vorging, sich ging? Warum verlor der das Gleichgewicht und stürzte von oben auf den Boden? Hat irgendjemand eine Ahnung? War, ja, es war das Erste. Krishna ist dafür bekannt, dass er sich eine Faunfederfächer in den Haarknoten hineinschiebt. Und Mukunda sah also diesen Faunfederfächer, aber wurde durch den Faunfederfächer transportiert zu einer ekstatischen Gotteserkenntnis. So, der König stürzte von seinem Thron herunter, um seinem Arzt zu helfen, weil er Angst hatte, er sei irgendwie gestorben. Er spritzte ihm Wasser ins Gesicht und brachte ihn mühsam wieder zu Bewusstsein. Und dann fragte der König Mukunda, Mukunda, was schmerzt dich? Mukunda sagte, es ist schon okay, ich habe keinerlei Schmerzen. Dann fragte der König weiter, Mukunda, warum aber bist du heruntergefallen? Und Mukunda antwortete, mein lieber König, ich habe manchmal einen leichten Anflug von Epilepsie. Einen leichten Anflug. So, kennt ihr das? Epilepsie? Ja. Also er sagte nicht die Wahrheit. Der König jedoch von einer außergewöhnlichen Intelligenz war, konnte er sich schon ein Bild davon machen, warum Mukunda runtergestürzt war. Er sah, dass Mukunda eine ungewöhnliche und eine befreite Persönlichkeit war. So, liebe Devotees, das passiert, wenn ihr den Vorhang vergesst, wenn ihr die materielle Welt vergesst. Ihr werdet anfangen, euch an Krishna zu erinnern. Und diese Erinnerung von Krishna wird so stark werden eines Tages, dass ihr ihn überall seht. Deswegen heißt es, ein geweihter Krishnas ist, wie soll man sich ausdrücken, man kann ihn niemals beurteilen nach seiner Position in dieser Welt, seiner jugendlichen Schönheit, seinem Einfluss, seinen Aktivitäten, seinem Reichtum. Man kann ihn nur an einem einzigen Kriterium, also man kann sich ein Bild von ihm machen und ihn ein bisschen verstehen, nämlich wie sehr ist er angehaftet an Krishna. Das ist auch eine, sagen wir mal, ein Kriterium, was ihr bei euch selber anwenden könnt, bei eurem eigenen spirituellen Fortschritt. Ihr könnt euch fragen, wie sehr seid ihr angehaftet an Krishna? Wie oft denkt ihr an Krishna? Was bedeutet euch Krishna? Vermisst ihr ihn, wenn ihr an einem Tag vielleicht nicht so im Krishna-Bewusstsein seid? Oder ist euch das gleichgültig, weil ihr habt denn ja, könnt ihr denn ins Kino gehen und euch anderweitig vergnügen? Wie ist die Beziehung zu Krishna? Daran kann man sehen, wie weit man schon den Vorhang vergessen hat. Den Vorhang, der uns von der Wirklichkeit trennt. Nun, Krishna, wie soll ich mich ausdrücken? Wir sprechen über diese Anhaftung an Krishna, diese Absorbierung in Krishna. Mukunda hatte die in einem sehr hohen Maße. Die äußert sich in der Vertiefung in den heiligen Namen. Wenn ein Devotee sehr vertieft ist in das Chanten der heiligen Namen, dann kann man davon ausgehen, dass er eine sehr gesunde Anhaftung an Krishna hat. Wenn wir aber noch Schwierigkeiten haben, unseren Geist auf die heiligen Namen zu fixieren, dann ist unsere Anziehung vielleicht erst noch in den Anfangszügen und vergrößert sich dann hoffentlich Tag für Tag. Krishna kommt jedoch nur in das Leben eines Menschen, wenn er die bei seinem Devotee diese Vertiefung sieht, diese Absorption. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, um das zu illustrieren. Krishna will sehen, bevor im Leben eines Menschen erscheint, wie sehr dieser Mensch angehaftet ist an ihn, wie sehr er in Gedanken an Krishna vertieft ist. Krishna war einmal in Dwaraka und spielte gerade mit Rukmini Schach. In Dwaraka hatte Krishna 16.108 Paläste, die er in 16.108 Formen bewohnte. Es gibt da ein ganz fantastisches Kapitel, was ich euch wirklich empfehlen möchte, im Krishna-Buch, wo darüber, wo beschrieben wird, wie einst Narada Muni Krishna in Dwaraka besuchen wollte. Und er ja, er sah dann diese unglaublichen Palastanlagen und ging in einige davon herein, vielleicht in 50 verschiedene Paläste, und sah den gleichen Krishna jeweils in völlig anderen Aktivitäten inbegriffen. Manchmal in einem Palast sah er gerade dazu, wie seine Söhne verheiratet wurden, in einem anderen Palast meditierte Krishna über sich selber. Worüber soll Gott schon meditieren? Außer über Gott. In noch einem anderen Palast empfing er die Minister. In noch einem anderen Palast ritt er auf schnellen Pferden. Also es wird genau beschrieben, was Narada Muni sah. Aber natürlich wird nicht von 16.108 Krishnas gesagt. Da kann man ja nicht aufhören mit. In einem Palast nun war Krishna mit Rukmini und spielte Schach. Und plötzlich merkte Rukmini, Krishna ist nicht bei der Sache. Er verlor. Er machte Züge, wo er verlor. Und Rukmini dachte, das ist eher ungewöhnlich für Krishna. Und so fragte sie ihn, an was denkst du? Krishna sagte, ach, nichts. Und spielte weiter, völlig zerstreut. Rukmini forderte Krishna auf, sage mir bitte, an was du denkst. Krishna sagte, einer meiner Devotis ist in großer Not und ich denke an sie. Draupadi wird gerade in einer öffentlichen Versammlung von unzivilisierten Menschen nackt ausgezogen. Hare Krishna. Rukmini sagte, ruf schnell Daruka, er soll die königlichen Pferde anspannen und dann eile ihr zur Hilfe. Ach, sagt Krishna, ich würde zu spät ankommen, es würde nichts nützen. Ja, sagte Rukmini, das ist doch kein Problem für dich, dann ruf halt dein Träger, den gewaltigen Adler Garuda, und lass dich von ihm im schnellen Fluge dorthin bringen. Krishna sagte, auch so würde ich zu spät kommen, auch wenn ich Garudas Dienste beanspräche. Ja, sagte Rukmini und erinnerte sich an die Allmacht ihres transzendentalen Ehemanns. Aber du bist doch im Herzen eines jeden als die Überseele gegenwärtig. Dann geh halt auf solche Art und Weise. Krishna sagte traurig, ich würde zu spät kommen. Nach einiger Zeit nun lächelte Krishna plötzlich und machte sich bereit, Dwarka zu verlassen. Was ist los, sagte Rukmini. Ich gehe jetzt und helfe Draupadi. Ja, jetzt ist aber doch viel später, als es vor ein paar Minuten spät war. Nein, jetzt kann ich kommen. Die Straße ist von Draupadi bereitet worden. Draupadi hat nach mir geweint. Ich werde auf der Straße ihrer Tränen kommen. Hare Krishna. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, für wenn wir Krishna bewusst werden wollen. Die Straße der Begierde müssen wir anlegen. Die muss jeder einzelne von uns bauen. Eine Straße der Begierde, Eagerness. Ne? Wenn wir in unserem Krishna-Bewusstsein mehr an dem Vorhang hängen, dem Vorhang, der uns von Krishna hält, trennt, das heißt diese Welt, dann werden wir nicht so sehr die Begierde aufbringen können im Herzen. Und Krishna wird uns nicht so schnell erreichen, er wird nicht so schnell kommen. Wenn wir aber eine Begierde haben, nur nach ihm, wenn die Straße unserer Begierde gebaut worden ist, die Straße der, man könnte sagen, die Straße der Tränen, wenn man so direkt sagen will, dann wird Krishna sehr rasch wie im Fluge kommen. Ich muss mich immer an diesen Ramesh Baba erinnern. Ein sehr, sehr nicer Devotee von Krishna, den ich traf, mit dem ich lange gesprochen habe, der alle Zeit der Welt hatte, obwohl 8000 Leute auf ihn warteten, damit er singt, und der mir einfach sagte, ich will die Welt vergessen. Ich möchte nur noch Krishna. Der hatte eine Begierde. Ne? Und er hat mich dann eingeladen, für nächstes Jahr bei ihm zu leben. Hat gesagt, alles ist frei, wir warten nur auf dich. Und ein sehr nicer Devotee. Ne? Habe ich gedacht, ja, schön, solche Devotees zu kennen, die als der Tiger kam, als die Ablenkung kam, da hatte er seinen kleinen Stock und sagte, ja, ich tue meinen Teil. Mehr kann ich so und so nicht tun. Ich bin ein schwacher Mensch. Mhm. Ja, aber jetzt wird Krishna wahrscheinlich seinen Teil tun. No problem. Ich habe viele solche Devotees getroffen in Vrindavan. Und morgen möchte ich euch einige von diesen Devotees vorstellen. Morgen wollen wir hier in diesem wunderschönen Tempelraum, der ja absolut ein Ausdruck von Guru Natarajs Liebe und Hingabe ist. Ne? Was im Herzen ist, kann man nicht sehen, aber man kann sehen, wie sich das manifestiert nach außen hin. Und dann kann man sagen, oh ja, er denkt anscheinend an Krishna. Überall nur Krishna-Bilder, nur Krishna-Bücher. Ich habe noch gar nicht alles genau gesehen. Das werde ich morgen machen. Da werde ich alles genau. Und das tolle Bild, das kenne ich auch noch von der WG. Ne? Ja. Gut. Ja, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, heute machen wir nicht so spät, finde ich. Nicht? Da.
Durfte ich Sie fragen etwas?
Ja, Sie dürfen. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Fragen habt, können wir noch kurz ein bisschen sprechen über die Themen. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage. Haben Sie schon Krishna begegnet?
Haben Sie schon Krishna begegnet? Ja, oft.
Durch Meditation?
Ich würde mal sagen, im heiligen Namen.
Haben Sie ihn gespürt oder haben Sie ihn gesehen?
Beides.
Und haben Sie Gesicht gesehen?
Alles. Es ist so, wenn man chantet, den heiligen Namen chantet, dann tut sich zunächst einmal Krishnas transzendentale Form zeigen. In dem Namen sieht man plötzlich die Form Krishnas, dann nimmt man seine Eigenschaften wahr, wie zum Beispiel seine Güte, seine überwältigende Güte, oder dass Krishna nur von nur die Liebe des Lebewesens möchte. Man nimmt diese Eigenschaften da, und später tut sich dieses, wenn man so möchte, dieses Bild in Bewegung setzen und man nimmt seine Handlung wahr. Nun, das manifestiert sich, das wird immer klarer, wie eine Blume, die aus dem Knospenzustand Verstehen Sie das Wort Knospe? Knospe. Langsam sich entfaltet und entblättert. Dann sieht man zuerst die Form der Rose, nicht? Wenn es nur eine Knospe ist, sieht man die Form, dann kommt aus der Form ein wunderschöner Duft hervor. Die Eigenschaften. Und so erwacht die Blume aus der Blüte. Nicht? So ist am Anfang die Gottesverwirklichung von Krishnas Form nur sehr gelinde und wird dann größer und größer und größer. Ich habe nicht Krishna als voll erblühte Blume gesehen, also denn sonst würde ich nicht so darüber sprechen. Dann würde ich mich vor Ekstase am Boden wälzen. Dann würde ich unkonventionell tanzen, wenn ich über Krishna spreche. Dann würde ich vielleicht vor Begeisterung irgendetwas tun, was niemand verstehen könnte. Aber für jeden Devoti, ich bin kein besonderer Devoti, für jeden Devoti ist es sehr einfach möglich, durch das Chanten der heiligen Namen eine Krishna-Verwirklichung zu machen und etwas von Krishna zu sehen. Aber sagen wir mal, der letztendliche Darshan, wo man Krishna in seiner ganzen Fülle sieht, das ist etwas, wenn man das einmal sieht, dann kann man auch nicht mehr lange in diesem Körper sein. Dann ist man so ekstatisch, dass der Körper ist nicht mehr der richtige Ort für einen. Nicht? Dann verlässt man sehr bald diesen Körper.
Das ist auch mal mit der Glühbirne verglichen.
Ja.
Wenn eine kleine Glühbirne, die man isst, wenn man heißt jetzt Krishna,
wenn dann diese,
wirklich zu 100% macht, ist denn da so, also Millionen Volt durchfließen.
Ja.
Wenn so eine kleine Glühbirne,
ja,
auch nicht sehr.
Ja. Aber
leuchtet dann noch einmal schön hell auf.
Ja. Nicht das. Also mir ist es sehr wichtig, in der Antwort zu sagen, ja, wir können Krishna wahrnehmen. Es ist möglich. Ich mache jetzt sehr oft Japa-Retreats, also wo wir für einen ganzen Tag, nee, für eine ganze Woche uns irgendwo zurückziehen und wir wirklich die Devotees da oder die Teilnehmer des Retreats, wir gehen alle auf den einen Tag zu, wo wir von morgens bis abends chanten. Das ist unglaublich ekstatisch. Also wir nennen es den 64-Runden-Tag, aber viele Devotees chanten mehr und so weiter. Es kommt nicht auf die Zahl drauf an.
Das ist in Amerika?
Ich habe es jetzt in Kroatien gemacht und zweimal schon in der Schweiz, in den Schweizer Alpen. Wir gehen immer ganz weit weg von der Zivilisation, um möglichst allen Störfaktoren, sagt man glaube ich in deutscher Sprache, die hinter uns zu lassen. Das nächste Japa-Retreat ist jetzt, ich glaube, im März wieder in den Schweizer Alpen. Ganz schön. Wir haben da eine Hütte gemietet, die heißt Hari Chalet. Chalet heißt das Haus von Hari. Also das ist nicht unser Name, das hieß vorher so. Und da haben wir Vertrauen gehabt, dass das der richtige Ort ist. Ne? Das Hari Chalet.
Und wie kann das teilnehmen?
Du könntest dich erkundigen oder das gibt eine Webpage.
Ich schicke ja eine Anmeldung auch dafür.
Ja.
Dann kriege ich bald irgendwelche
Firma. Ja. Kanu Priya macht auch und Ananda Vardhan, okay, die organisieren das. Ja, die organisieren das aus Deutschland heraus und dann kannst du dich da anmelden. Das haben wir jetzt zweimal in Germany gemacht. In der Schweiz gemacht. Dann haben wir das letzte Retreat, das vorletzte, will ich mal damit anfangen, war auf einer wunderschönen Insel in der Adria, Hare Krishna, wo die Delfine auch mitgechantet haben. Das war sehr, sehr schön. Dann davor war ich in Washington, Das ist ein kleines Dorf in Amerika. Und jetzt mache ich ein großes Retreat im Mendler-Haus. Das ist der Ort, wo Dalai Lama, wenn er nach Amerika kommt, seine Teachings gibt. Und, ich kenne den Vater, das ist der Mann von, nee, den Besitzer, das ist Robert Thurman. Das ist der Vater von Uma Thurman. Uma ist eine junges Mädel im Film, ne, vom Film. Und die haben ein großes Retreat-Zentrum und da bin ich eingeladen, so das anzuleiten. Und ich freue mich schon sehr. Was wir dort lernen, ist 5 Schlüssel, mit denen wir immer tiefere Schichten des Bewusstseins öffnen und dann sozusagen, wie jemand, der Archäologie macht und immer tiefer geht, an den Schatz des Chantens rankommen. Also viele, die daran teilnehmen, sagen, dass ihr Leben sich verändert danach. Ja. Also ihr könnt gerne mit Goranataraj in Verbindung sein. Man sollte aber dann im Leben sich auch Zeit dafür nehmen. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich ganz und gar auf dieses Retreat einlassen kann. Zum Beispiel macht man da, Handys müssen ausgeschaltet bleiben, selbst Computerkommunikation ist in dem für die Woche nicht möglich. Und für manche Tage ist das Schweigegelübde angesagt. Da macht man keine materiellen Klangschwingungen mehr, sondern das überflutet das Bewusstsein nur mit spirituellen Klangschwingungen. Sehen wir, die meisten von uns hören ja immer ständig entweder unsere eigenen materiellen Klangschwingungen, das Wetter und die Autosorten und alles wird schlimmer und teurer, der Euro ist der Teuro. Und so reden wir den ganzen Tag, bla, bla, super bla. Materielle Klangschwingungen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verletzt. Also, also ständig. Ja. Oder wir hören materielle Klangschwingung, Musik, he loves you, yeah, yeah, yeah. Und das Kauen von bereits Gekautem, nicht? Und so ist unser Bewusstsein ständig von materiellen Klangschwingung am Vibrieren. Das tut ja, dieser Klang tut ja auch in uns klingen dann. Nicht? So, wir tun das an einem Tag wirklich abstellen. Gar keine weiteren Klangschwingungen mehr. Und was dann passiert, ist unglaublich. Zuerst fühlt man sich so, als würde man in einem Ozean aus Nektar schwimmen, weil die Umgebung ja ganz anders ist. Versteht ihr? Ist fast so, normalerweise sind wir Luft gewöhnt und wenn wir dann, sagen wir, zur Abwechslung mal in Honig schwimmen, also nur als Beispiel, nehmen wir das ganz und gar anders wahr. Ne? Es ist irgendwie wärmer, es ist wohliger und so weiter. Und so ist es auch normal mit, in diesem Fall, normalerweise sind wir in einem Ozean, das Mathe, eine Klangschwingung und jetzt wechseln wir das Medium. die Umgebung, in der wir sind und haben nur spirituelle Klangschwingungen. Und es ist also therapeutisch, was dann passiert.
Klingt das denn nicht noch nach? Erstmal?
Oh ja, also man chantet dann im Tag und im Nacht. Wir singen dann abends immer. Abends ist die schöne Bhajan-Kultur angesagt. Wir singen und dann erzählen wir auch verschiedene Krishna-Kathas, also Krishnas Aktivitäten, über Krishnas Form, über dass wir uns mehr mit der Person Krishnas in Verbindung setzen und dann wird es sehr, sehr nice. Also ich würde euch mal empfehlen, da gibt es auch eine Webpage, wo man sich das angucken kann. Ich glaube sogar mit Fotos von Kanu Priya, das kann und einander wahlen. Das kann Goranataraj für euch telefonisch herauskriegen und dann könnt ihr euch mal damit anfreunden. Es gibt im Grunde genommen nur 2 Arten von Transzendentalisten. Diejenigen, die Diejenigen, die schon auf einem Japa-Retreat waren und diejenigen, die planen, zu einem Japa-Retreat zu gehen. Sag ich jetzt mal so ein bisschen werbemäßig. Es war ein dezent eingeschobener Werbeblock. Ja.
Maharaj, haben Sie so interessante Geschichten erzählt wegen Rukmini mit Krishna. Und erzählen Sie bitte Ende dieser Geschichte, wann hat Draupadi mit Krishna getroffen und Draupadi fragt, warum bist du so spät gekommen? Und ich habe nur einen Teil dieser Geschichte gehört. Krishna sagt, weil ich war unterwegs aus Dwaraka, nicht aus deinem Herz.
Nee, Krishna kam dann zu Draupadi. Es war fast in allerletzter Minute. Draupadi konnte sich nicht mehr verteidigen gegen diesen einen Soldaten, oder es war eigentlich ein General. Er hieß Dushasan, sehr stark. Er war so stark, dass er mit 10 Elefanten kämpfen konnte. Und der zog jetzt an ihre Kleidung und sie konnte sich nicht mehr wehren. Sie hatte bis zu dem Zeitpunkt versucht, sich dagegen zu stemmen und mit den Händen die Kleidung festzuhalten. Aber und dann hatte sie halt nach Krishna gerufen mit dieser Haltung, die ich beschrieben habe, dieser Begierde. Krishna war sofort gekommen und hatte einfach unbegrenzte Mengen von Sari aus seiner Hand manifestiert, sodass die zogen und zogen. So viel Sari-Material häufte sich dann schließlich in dem Palast an, dass die fast erstickten. Später fragte Krishna, Draupadi dann Krishna, warum bist du denn erst in allerletzter Sekunde gekommen, als schon fast alles zu spät war? Und Krishna sagte da, well, du hast erst zum Schluss mit großer Begierde nach mehr gerufen. Davor hast du nicht nach mehr gerufen. Du hattest noch nicht die Begierde. Ich komme erst dann, wenn jemand diese Begierde hat. Seht mal, das ist so, die meisten Menschen im materiellen Leben sind dermaßen, sagen wir mal, Krishna entwöhnt. Die haben sich so damit abgefunden, in ihrem ein unspirituelles Leben zu führen, dass denen das gar nicht mehr auffällt, dass sie einfach total in Maya, total in Illusion leben. Das merken die gar nicht mehr. Das ist ja das Schlimme an Illusion. Man gewöhnt sich daran und hält die Illusion dann für Wirklichkeit. Das ist ja das Riesenproblem. Hare Krishna. Das ist das Riesenproblem. Ja.
Ist es nicht oft so, dass es gibt ja immer schön diesen Vergleich, dass man versuchen sollte, Krishna so zu lieben, wie halt in einer Partnerschaft, dass man sich an seinen Liebhaber, an seine Frau und so erinnert. Diese Person, die kennen wir ja zum gewissen Maße. Deshalb ist es auch für uns ja auch leichter, dort unseren Geist zu fixieren. Mhm. Wie können wir Krishna mehr kennenlernen, damit unser Geist mehr auf Krishna fixiert wird und sozusagen eine Sehnsucht nach Krishna wirklich entsteht?
Im Grunde genommen geht das nur, indem wir über Krishna immer, also indem wir über ihn hören. Und das Beispiel, was in den Schriften dafür gegeben wird, ist eben genau diese Rukmini, die als junges Mädchen im Palaste ihres Vaters Narada Muni hin und wieder traf. Narada Muni kam und wurde von ihrem Vater Bhishmaka immer empfangen und Narada Muni sprach dann über Krishna. Und Rukmini hörte das immer mit an, bis sie schließlich in ihrem Herzen den Entschluss fasste, ich will nur Krishna. Nicht? Und dann auch schließlich diesen Brief an Krishna schrieb, einen richtigen Liebesbrief. Nicht? Also, Krishna, ich möchte, dass du mich heiratest. Ich bin jetzt einem anderen versprochen, aber das soll nicht so sein. Und wenn das jetzt nicht geht, aus irgendeinem Grunde, wenn du mich nicht heiraten kannst, jetzt, dann bin ich bereit, für viele Leben Bußen und Entsagungen auf mich zu nehmen. Und dann, nach vielen Leben, vielleicht überlegst du dir es dann anders. Also es kommt in erster Linie übers Hören. Und ich will dir etwas sagen, was ich erfahren habe. Etwas, ich glaube, wozu du eine sehr schöne Beziehung, also was dir auch etwas gibt. Ich habe eine unglaubliche Erfahrung gerade gemacht. Also vielleicht ist sie nicht so sensationell für euch, aber für mich ist sie ganz sensationell. Ich merkte, als ich dieses Mal von Vrindavan zurückkehrte, dass im Westen wirklich eine leere Atmosphäre ist, im Vergleich zu Vrindavan. In Vrindavan empfand ich eine so große Unterstützung in meinem Krishna-Bewusstsein, durch die Atmosphäre, die da ist, wo ja alles auf Krishna ausgerichtet ist. Ich habe nicht so das für möglich gehalten, weil ich habe ein bisschen Angst vor diesen äußerlichen Aspekten Vrindavans. Das wird ja jetzt immer bevölkerter, immer mehr Plastik, immer mehr spiritueller Tourismus auch, nicht? Und man kann schon sich ablenken lassen in Vrindavan. Aber ich hatte einen sehr schönen Aufenthalt und hatte auch die Gelegenheit, Vrindavan Atmosphäre ein bisschen zu erfahren außerhalb dieser Ablenkung. Also ich war ziemlich allein am Govardhanberg. Ich kam ja auch nach Kartik, war ich auch noch da und ich bin durch die Dörfer gezogen und so weiter. Anyways, als ich dann tatsächlich kam, in den Westen zurückkam, merkte ich etwas, was ich in dem Maße nicht für möglich gehalten hatte. Ich merkte, dass die Atmosphäre im Westen spirituell gesehen, aus einer spirituellen Perspektive gesehen, an und für sich total leer ist. Ich sage jetzt manchmal die Atmosphäre der leeren Herzen. Nicht? Und ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel zu tun jetzt diese letzten Tage. Mörderisch viel, deswegen wirst du morgen früh wahrscheinlich nicht in ganz großer Frühe mal mein Gesicht sehen, sondern ich werde noch ein bisschen in der Horizontale schiffern. Als ich dann irgendwann nach dieser harten Arbeit, also was heißt das, Artikel schreiben, Kapitel für ein Buch schreiben, dann 40 E-Mails am Tag, die man alle überlegen mussten auch noch, nicht? Und für eine CD was machen und das, also wenn das so viel ist, dann bringt das gar keinen Spaß mehr irgendwann, wenn das so dann wird das so stressig und wenn die ganze Welt an einem zerrt. Und irgendwann merkte ich dann, dass ich genau in das hereingekommen war, was ich nicht wollte. Diesen Stress, den wir alle kennen im Westen. Nicht? Und dann habe ich Stopp gemacht, als ich es merkte. Und angefangen, jetzt wirklich zu überlegen, warum fühle ich mich jetzt so gestresst und hektisch? Und ich merkte, ja, ich habe zu viel getan. Ich bin einfach... Und habe dann einfach nur über Krishna gehört. Ich habe dieses Buch, was du dort auch hast, was ich so sehr schätze, dieses 10. Kanto, was ja ein Fenster in die spirituelle Welt ist, mit den Kommentaren von Vishwanath Chakravarti Thakur gelesen, Sharada Darshini, und habe dann plötzlich gemerkt, wie durch die transzendentalen Klangschwingungen ich chante auch immer das Sanskrit mit und meditiere über die einzelnen Shlokas, nicht? Und benutze das wirklich als ein Fenster in eine andere Wirklichkeit. Ich wieder sehr, sehr zufrieden war und sehr mit Krishna verbunden war. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, wie wir in dieser Welt unsere Beziehung zu Krishna wiederherstellen können. Jiva Goswami spricht davon, dass unsere ganzen Probleme in dieser Welt kommen, weil wir uns vom Licht abgewandt und dem Schatten zugewandt haben. Wir gucken in die Dunkelheit hinein. Und wir können die Probleme des Lebens nur lösen, wenn wir wieder in die andere Blickrichtung kommen. Aus der Dunkelheit raus in das Licht des Krishna. Dann sehen wir wieder klar. Und so, und dieses Licht kommt halt durch die Shastras zu uns. Das ist Jiva Goswamis großer Punkt, weil die uns erzählen über Krishna. Da ist das verlässlich und nicht so mental gefiltert von irgendjemandem, nicht, sondern da ist es wirklich pur. Deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, zu sehen, wo kannst du auf deiner jetzigen Stufe des Krishna-Bewusstseins, wie kannst du da Krishna näher kommen? Ich würde dich vielleicht mal bitten, irgendwo hattest du diese tollen 4 Songbücher, die habe ich so, die werde ich wahrscheinlich, ja. Kannst du mir die gerade mal geben, dann lese ich dir mal was vor über Krishna, wo du sofort was merken wirst. Ich lese euch mal allen vor, was ich meine. Genau. Die sind ja einmal schön gemacht, ne?
Ja, wunderschön. Hätte ich lieber 4 Liter verschwindet.
Mein Freund, was habe ich heute gesehen? In einem Hain aus Kadamba-Bäumen, die am Ufer der Yamuna wachsen, in diesem Hain habe ich einen wunderschönen, schwarz gefärbten Jüngling gesehen, der eine lange Flöte in den Händen trug. Er saß auf einem Thron aus Juwelen. Oh, mein Freund, wen habe ich heute gesehen? Krishna ist da in diesem Waldhain und vollführt seine göttlichen Spiele, die wie ein Wasserfall aus purem Nektar sind. Sri Radha und Sri Hari sind umgeben von ihren liebsten Begleiterinnen, den 8 Gopis, die sozusagen wie 8 Lotusblütenblättern um diesen Juwelenthron sind. Also ihr könnt euch das vorstellen, da ist dieser Juwelenthron, wo Radha und Krishna sind, und um sie herum diese wunderschönen Gopis. Sie singen süße Lieder und tanzen. Und dann hörte ich den Klang von Krishnas Flöte und sah dieses wunderschöne Bild. Und dann geschah etwas in mir. Ich fing an loszurennen. Ich ging in diesen Hain aus Blumen und traf meinen Geliebten. Mir waren alle Verbote gleichgültig. Ich kümmerte mich nicht um meine verschiedenen Pflichten. Ich ging einfach zum Ufer der Yamuna, sprach mit den Gopis und stellte ihnen Fragen, wie kann ich Krishna treffen, wie kann ich Krishna treffen. Und als ich dann in den Wald ging, gab ich meine Furcht auf und lief dem Klang der Flöte nach. Und dann sagt Bhaktivinoda Thakur, oh mein Gott, ich kann nicht mehr weiterschreiben. Mein schwacher Füllfederhalter bewegt sich nicht mehr. Ich kann nicht aus drücken, was dann geschah. Mein Herz erzittert. Oh, mein Geist zögert, genau zu beschreiben, wie das Treffen mit Krishna aussah. Jetzt bin ich hier versunken in tiefen Gefühlen der Trennung von Krishna. Die unglückseligen Menschen verstehen nämlich nicht die Begegnung mit Krishna, genauso wie ein Schweinchen nicht Perlen verstehen kann. Weil ich diese unqualifizierten Menschen bei mir im Geist habe und weiß, dass es zu stark wäre, was ich beschreiben würde. Deswegen habe ich für dieses Mal nicht weitergeschrieben, wie meine Begegnung mit Krishna aussah. Aber ein anderes Mal hat er weitergeschrieben. Da verflucht er nicht seinen Füllfederhalter, sondern da geht's weiter. Ich würde dir wirklich empfehlen, solche tollen, du bist ein Musiker, du liebst die Musik und du hast somit einen Zugang über Klänge, über Musik und Poesie und die künstlerischen Dinge im Leben zu der Wirklichkeit. Wir müssen uns da auch sehen, wo wir sind. Dann würde ich einfach an deiner Stelle solche Dinge singen, vielleicht dich informieren, was sind die richtigen Melodien. Wir machen jetzt wollen eine CD rausbringen mit Jai Gopal, der hat ja für etliche Jahre in Vrindavan gelernt von Bablu die Melodien, dass die Devotees mitsingen können. Und diese tollen Lieder, die eigentlich Begegnung mit Krishna ermöglichen, machen. Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass diese Lieder von den großen Seelen die Kraft haben, unser Herz zu beleben, die Wüste in unserem Herzen zu vertreiben, sodass wir belebt sind. Und ich habe einmal eine Erfahrung jetzt in Vrindavan machen dürfen. Ich habe, wie gesagt, was ich immer mache, den ganzen Tag gechantet und meditiert, ein bisschen gesungen und diese Dinge. Und jeder, der das macht, weiß, dass es eine Zeit gibt, die schwierige Zeit ist. Das ist so, um 11 Uhr fängt die so an, um 12 Uhr wird es schwierig und um 1 Uhr, 2 Uhr ist dein Körper richtig müde und dein Geist auch, wenn du um 4 Uhr aufstehst. Ne? Du bist richtig und es ist heiß, dann kommen, wenn du nicht, dann kommen die Winde auf, diese warmen Winde. Und es ist ja von der Wüste umgeben. Und wenn du dann den ganzen Tag so in den 4 Elementen oder 5 Elementen bist, dann bist du dann halt ausgezehrt. Das geht dann wieder weg um 3 Uhr, 4 Uhr, da kommst du langsam aus dieser Zeit heraus. So, ich war also um 14 Uhr war das ungefähr, also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ungefähr so 1 Uhr. In dieser Trockenzeit war ich auch so richtig trocken. Und Hare Krishna, Hare Krishna. Und ohne Gefühl, ne? Also richtig trocken. Und dann habe ich, plötzlich höre ich von diesem, vom Apsara-Kund her, jemanden, der da ganz laut singt, Sitaram, Sitaram, Sitaram. So ein Baba, der so richtig ergriffen ist und die heiligen Namen von Sita und Ram chantet. Und ich höre das so und plötzlich merke ich, wie mit dem Klang ein bestimmtes Feeling auch travelt, reist. Ne? Und dieses Feeling kommt plötzlich in mein Herz herein. Das fängt an, belebt zu werden. Oh, da chantet einer mit richtig mit Feeling für Krishna oder für Lord Rama. Und dann ist auch was in meinem Herzen entstanden wieder. Das Herz aus dieser elendiglichen Trockenheit aufgewacht. Das ist ja ein Riesenproblem. Die Leute denken, trockene Haut ist das Problem und Schuppen. Und so, nicht? Aber das eigentliche Problem ist das trockene Herz. Das ist das Riesenproblem. So, habe ich dann in großem Maße profitiert von diesem. Und das ist, was du machen kannst, wenn du diese Songs liest. Du sagst, wie kann ich denn jetzt eine Beziehung zu Krishna machen? Das ist schon da, bloß das Herz ist nicht belebt. Das ist unser Hauptproblem. Und das, Bhaktivinoda Thakur sagt, dass durch die Lieder der großen Seelen, der Mahajans, wenn man die singt, kommt diese Energie ins Herz herein. Stell dir mal vor, in Orissa, Gurgovinda Maharaj wurde einmal gefragt, wie entwickelt man denn diese Begierde nach Krishna? Und das wurde er gefragt in Afrika. Und das sagte er zu seinen Zuhörern. Sagte er, wie fängt man denn an zu weinen? Das ist ganz einfach. Du gehst dorthin, wo Leute trauern und du weißt gar nicht genau, was los ist. Aber die trauern also richtig. Und du bist da rum und plötzlich ergreift dich das auch. Und du denkst, Mensch, ach, ist das traurig. Und so. Also du musst irgendwie in Kontakt kommen mit dieser Energie der Bewegtheit für Krishna. Und das ist durch die Lieder der Mahajans und indem du über Krishna hörst. Und gerade so von Vishwanath Chakravarti Thakur und so. Und dann wird das wieder belebt, was vielleicht ein bisschen zum Einschlafen gekommen ist. Ne? Und dann ist es halt. Im Grunde genommen kennen wir Krishna. Wir haben eine, das ist Prabhupads großer Punkt. Ich denke, es ist nicht wichtig zu diskutieren, waren wir mit Krishna oder waren wir nicht mit Krishna? Da könnte man jetzt, ich weiß, dass viele Hitzköpfe sich da gerne ereifern in diesem Punkt. Aber ich finde, die dahinterliegende Frage ist, kennen wir Krishna oder nicht? Kennen wir Gott oder ist das etwas, was total, wie in China, wenn du heute zu Chinesen sprichst, die wissen nicht, was Gott ist, was dieses Konzept ist. Also es ist wirklich, Mao hatte das damals in der Kulturreform, da hat er die 34.000 chinesischen Schriftzeichen reduziert auf 9.000. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge, Symbole und damit Begriffe sind über Generationen aus dem Denken der Menschen verschwunden. Und ein so ein Begriff ist Gott. Die wissen nicht, was das ist. Ja, habe ich einmal gesagt zu Chinesen, ja, aber weißt du, kannst du, das war wirklich ein gut gemeinter Versuch, das zu verstehen. Na Gott, ja, also, ja, du weißt nicht, was Gott ist? Du kannst damit nichts anfangen? Nee. Du könntest mir genauso gut Hugendubel oder Dubeldübel sagen, oder ich wüsste nicht, was es ist. Da habe ich gesagt, ja, die Ursache aller Ursachen? Ursachen aller Ursachen? Ja, du meinst damit eine physische Formel, ne? Also so H2O oder H2O jetzt nicht, aber was das ist. Und ich merkte wirklich, da musst du ganz von vorne anfangen. Da musst du den Begriff füllen. So die Frage ist, kennen wir Krishna ja oder nein? Kennen wir Gott ja oder nein? Ist da schon etwas da in uns? Und das ist, was Prabhupada wohl sehr drauf gelegt hat. Deswegen hat er gesagt, wir waren mit Krishna. Hat er das so ausgedrückt. Weil ihm war es wichtig zu sagen, natürlich kennen wir Gott. Wir müssen das wiederbeleben nur. Nicht so wie jemand, der in, sagen wir mal, Amnesie leidet. Gut. Ja, ihr Lieben, wir könnten jetzt richtig den großen Fehler machen, uns total zu unterhalten, aber es ist 9.25 Uhr.
Einige Devotis haben noch ein bisschen Prasada, mir hast du ja so Süßigkeiten, so Kuchen mitgebracht. Möchtest du tun, das tun oder lieber nicht heute Abend?
Ich bin, für mich ist ein bisschen spät.
Ja, also das, ich muss nämlich dein Bett gleich nochmal drüben ordentlich aufziehen.
Ja.
Dass vielleicht einer den Gästen einfach ein bisschen Prasada serviert und ich kümmere mich um dein Bett, soweit.
Das wäre also die Erfüllung. aller,
wenn du möchtest, kannst du mir sehr gerne helfen.
Aller geheimen Pläne. Wer kümmert sich denn um, wer kennt sich denn aus? Ja. Gut.
Ihr kümmert euch um euch?
Ja. Ihr könnt ja bei mir kurz helfen, beim Teller auslegen, dass ihr auch die Tür zu, dass ihr euch einfach hier ein bisschen Salam noch nehmt und ein bisschen ruhig haltet. Und ich mache ein bisschen.
Wenn ich, ja, ist für dich okay?
Ja, selbstverständlich. Es ist ja auch schon sehr spät. Das ist ja auch ungewöhnlich. Wir haben ja auch recht spät angefangen. Okay, guck mal, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank. Ach, Krishna. Felix, der Nektar-Felix. Wer ist dein Bruder?
Nein, er ist nicht wirklich mein Bruder, aber ich kenne ihn seit 1977.
Ja, er kennt ihn
ja
schon sehr lange.
Oh ja.
Aber auch schon ein paar andere Leben lang.
Viele Leben, ja.
Du magst, ich kann das sehr jetzt bestätigen, irgendwie auch, was du gesagt hast. Gerade vor ein paar Tagen habe ich also wirklich, also eigentlich fast, man könnte also bei der Kirche war das fast, vielleicht fast ein bisschen blasphemisch. Du hast ja eine neue Kaste für mich eingerichtet. Als Pirat darf man sowas. Ich habe vor meinem Tempel gestanden und habe gesagt, naja, so langsam könntest du ja echt mal wieder vorbeischauen, wa?
Ja.
So eine saloppe berlinerische Art.
Ja.
Und dann bin ich am Sonntag ein bisschen spazieren gegangen, da haben die Carmen mich abgefischt.
Das ist Carmen?
Nee, das ist nicht die Carmen.
Nee,
die ist nicht da.
Ja.
Und die haben ja da auch einen neuen kleinen Tempelraum in der Innenstadt, da in der Osterstraße.
Mhm.
Und habe mir das da dann auch angeguckt so und war einfach überglücklich, einfach aus Shishigori und Teil wieder zu treffen.
Mhm.
So, naja, okay, das ist ein anderes Thema.
Mhm.
Und jedenfalls halt einfach so, also wenn man das wirklich so und selbst wenn man so rumflackst, so, weißt du?
Ja.
Dass man sagt, hey.
Und plötzlich ist es dann soweit, ja.
Ich kann es nicht mal wieder reden lassen.
Ja, ja.
Und dann ruft also auch noch Govanataraj an und verkündet, dass du halt morgen noch hier bist.
Ja, ja,
ich sehe. Also, wie das klappt.
Es war auch ganz. Ich muss wirklich sagen, das war wirklich Krishnas Arrangierung, dass ich nach Hannover komme, denn ich hatte eigentlich das nicht geplant. Ich hatte nach den Plan gehabt, direkt nach Berlin zu gehen, aber das hat sich dann anders ergeben.
Ach, das ist schön.
Ja. Heiliges, ne?
Wissen Sie, warum sind Sie gekommen? Weil ich habe vor, also vor ein paar Monaten bei Vishakha und bei Nitai, habe gesehen, ihre Bild bei ihm und habe mich so vorgestellt, dass ich möchte sie kennenlernen.
Mhm.
Und das ist eher spontanes passiert sowas.
Ja, ich bin eine sehr unbedeutende Person,
ja,
aber...
das ist nicht so. Aber sie sind das nicht. Aber mir gefällt der Art, die Benennung von Nitai und von Vishakha.
Ja.
Das hat mir gefallen und wollte wissen, welche Meister haben.
Mhm.
Ich habe keine Meister, also lebendige Meister.
Die sind jetzt gerade wie Shaka und Nitai, habe ich gerade gestern getroffen in Abenteuer. Ja. Ja, ihr Lieben, wir sehen uns bestimmt morgen noch, wenn es klappt. Ich darf mich verabschieden. Man muss seine Grenzen respektieren. Hare Krishna, Haribol.